Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 29. Episode des GZ-Podcasts Chefsache geht es um das Thema Neuausrichtung. Unser Studiogast Oliver Schwegmann muss als CEO den Tanker, die Berentzen-Gruppe, wieder auf Kurs bringen, nachdem vor allem das Kerngeschäft mit alkoholischen Getränken seit geraumer Zeit in raue See geraten ist. Gründe dafür gibt es viele. Die Gen Z schwört dem Alkohol weitestgehend ab, was es in dieser Ausprägung auch noch nicht gegeben hat. Und politisch hat der Konsum von Alkohol seit jeher einen schwierigen Stand. Doch so richtig kritisch ist es um die geisthaltigen Getränke erst geworden, seitdem die Weltgesundheitsorganisation und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Alkohol vom ersten Schluck an als krebserregend erklärt haben. Auch wenn die Behauptungen jeglicher Grundlage entbehren, wie der wissenschaftliche Beirat der Deutschen Weinakademie darlegen konnte, das Alkoholbashing nahm in der breiten Öffentlichkeit seinen unheilvollen Lauf. Viele Alkoholhersteller, die aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation ohnehin zu kämpfen hatten, wurden auf diese Weise mit einer weiteren Absatzhürde konfrontiert. Mit der neuen Konzernstrategie Berentzen Evolve 2030 möchte Schwegmann nun die Wende für mehr Wachstum einläuten, als ob der Topmanager nicht schon wüsste, dass ein verändertes Konsumverhalten und ökonomische Gründe für die derzeitigen Herausforderungen stehen, hat Schwegmann zusätzlich Analyse betrieben. Gemeinsam mit einem renommierten Trendforschungsinstitut hat er versucht herauszufinden, wie sich die Gesellschaft insgesamt und der Konsummarkt im Speziellen in den nächsten 5 Jahren weiterentwickeln wird. Auf dieser Basis hat der Berentzen-Manager die für die Unternehmensgruppe relevanten Trends identifiziert sowie konkrete Auswirkungen und Ableitungen für das neue Geschäftsmodell definiert. Der Vorstandssprecher hat aber auch herausgefunden, dass ein Leben ganz ohne Alkohol nicht wirklich vom Verbraucher gewollt ist. Er hat im Spirituosensegment sogar Potenziale für weiteres Umsatzwachstum ausgemacht. Alles in allem soll der Umsatzanteil der nicht-alkoholischen Produkte innerhalb der Berentzen-Gruppe aber deutlich zunehmen. Von einer neuen AFG-Marke ist sogar die Rede. Auch die Ausweitung des Geschäfts mit Fruchtpressen der Marke Citrocasa durch neue Maschinengenerationen ist Bestandteil der neuen Konzernstrategie. Und dann war da noch die gerichtliche Auseinandersetzung mit der Paulaner Brauereigruppe. Alles nur, weil die Mio Mio Cola und Orange Mische mit ihrem Tapetenmuster auf dem Flaschenetikett zum Verwechseln ähnlich aussehen soll wie die Paulaner Spezi. Meinen zumindest die Münchner, die bislang jede gerichtliche Auseinandersetzung diesbezüglich gewinnen konnten. Ob Schwegmann sich immer noch im Recht fühlt, hören Sie rein. Hallo lieber Oliver, schön, dass du hier bist bei uns im GZ-Podcast und dass du unser Gast bist. Ich freue mich sehr. Hallo.
Ich freue mich auch, lieber Pierre. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Dann lass uns gleich loslegen. Bevor wir zum Kern des Gesprächs vorstoßen, auch an dich die obligatorische Frage. Was hast du denn zur absoluten Chefsache erklärt?
Ja, ich glaube, in unserem Fall ist das relativ offensichtlich. Wir haben vor kurzem die neue Berentzen-Strategie Berentzen Evolve 2030 verabschiedet, was eine Revision unserer Konzernstrategie ist. Und da haben wir natürlich viele, viele Monate sehr intensive Arbeit reingesteckt. Und das war sicherlich ein Teil der Chefsache der vergangenen 4 bis 6 Monate, würde ich sagen.
Okay, bevor wir da jetzt ins Gespräch einsteigen, vielleicht nochmal zu dir als Person. Könntest du dich unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz vorstellen? Also vor allem für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen.
Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Oliver Schwegmann. Ich bin der CEO der Berentzen-Gruppe. Das mache ich mittlerweile seit 8,5 Jahren. Ich bin in meiner ganzen Karriere immer ein Konsumgütermensch gewesen. Ich habe mal in der Süßware bei Stork angefangen. Dann war ich bei der Süßware bei Mars. Dann war ich bei dem Unternehmen Hero. Dazu gehört zum Beispiel die Schwartauer Werke. Dann bin ich in die Kosmetik zu L'Oréal gegangen. Und jetzt bin ich, wie gesagt, seit 2017 CEO der Berentzen-Gruppe. Bin 52 Jahre alt und fühle mich in der Konsumgüterbranche wirklich sehr wohl.
Ja, und vor allem auch bei Getränke, ne? Ich meine, seit 2017 ist ja nun auch eine Ansage, ne?
Ja, es ist ein spannender Job und wir wissen ja alle, wie bewegt die Zeiten waren. Gerade wenn man mal guckt, was seit 2020 mit Corona passiert ist, da war ja kein Jahr wie das andere. Deswegen Abwechslung gibt es genug, Herausforderungen gibt es genug. Deswegen war die Spannung auch immer hoch. Ja.
Sehr schön. Jetzt, um den Kern deiner Chefsache besser einordnen zu können, informiere uns doch bitte kurz darüber, wie sich das Geschäftsjahr der Berentzen-Gruppe in diesem Jahr überhaupt entwickelt hat.
Ja, also in diesem Jahr, wie gesagt, wir sind ja noch mittendrin, wir sind börsennotiert, wir haben natürlich einiges an Zahlen noch nicht veröffentlicht, die das Jahr betrifft, aber ich kann mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Für uns gibt es eine Zeitrechnung 2019 und dann kam natürlich eine Menge rein mit Corona, mit Ukraine-Krieg, mit Rohstoffkostensteigerungen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt diese 5 Jahre nehme von 2019 bis 2024, dann haben wir uns sozusagen ökonomisch wieder dahin entwickelt oder sogar besser, als wir vor Corona-Krise 2019 waren. Mhm. Wir haben ungefähr eine EBIT-Marge von 6%, knapp 6% im 2024 gehabt und letztendlich sind wir auch im Umsatz ein bisschen gewachsen, natürlich auch inflatorisch, sodass 2024 ein sehr erfolgreiches Jahr war, aber mit vielen Signalen, dass es vor allen Dingen in einigen Bereichen, hier spreche ich vor allen Dingen über die Spirituosen-Kategorie, doch durchaus Druck aus der Marktseite gibt und das hat sich natürlich in 2025 sehr viel deutlicher noch niedergeschlagen.
Okay, das heißt also, wir sind jetzt auch gerade schon in diesen Segmenten drin. Also die Berentzen-Gruppe ist ja mittlerweile nicht nur ein reiner Spirituosenhersteller, sondern mittlerweile auch im AFG-Bereich unterwegs, vor allem mit der starken Marke Mio Mio. Also welche Segmente sind denn nun die Gewinner und welche die Verlierer, zumindest jetzt in der Nachbetrachtung?
Ich würde gar nicht pauschal sagen, Spirituose, Verlierer, AFG, Gewinner, sondern man muss schon sehr genau auch innerhalb der Segmente gucken, wer ist eigentlich Gewinner, Verlierer. Klar, bei AFG, da ist es offensichtlich, du sagst es gerade bereits, wir sind stolz auf die Entwicklung von Mio Mio, dass wir als mittelständisches Unternehmen sozusagen in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt in Deutschland erreicht haben. Da sind wir stolz drauf, das finden wir gut, da wollen wir mehr Themen, die ähnlich gut funktionieren. Und auch bei der Spirituose gibt es bei uns Gewinner. Das sind vor allen Dingen, wenn wir über die Premium-Handelsmarke sprechen, die wir in den letzten Jahren gut entwickelt haben. Wir haben viel Wachstumschancen, auch bei unseren Kernmarken. Hier spreche ich vor allen Dingen über unsere Liköre von der Marke Berentzen. Aber wir sind natürlich auch ein Unternehmen, was noch ein großes Portfolio an sehr traditionellen Spirituosenmarken hat, traditionellen deutschen Spirituosenmarken. Und da sind einige Kategorien dabei. Ich nenne mal zum Beispiel Aquavit oder Weinbrand. Das sind natürlich Kategorien, die in den letzten Jahren doch deutlich unter Druck waren, was das Volumen angeht.
Ja, auch das Segment Korn ist, glaube ich, auch nicht so ganz sexy, habe ich mir sagen lassen von dem einen oder anderen Barkeeper. Was gibt ihr die jetzt auf oder was geschieht da jetzt?
Nein, also ich sag mal, wir haben natürlich, wenn es um die Ressourcenallokation geht, um budgetäre Allokation, dann sind die natürlich außen vor. Das sind durchaus Marken und Produkte, die sind noch sehr gut distribuiert, die funktionieren auch noch regional sehr gut. Aber das ist sicherlich kein strategischer Fokus. Es gibt keine Wachstumsambitionen, es gibt auch keine großen Investments, sondern das sind sogenannte Cash-Cows, sage ich mal, die im Portfolio noch verweilen. Unsere Aufmerksamkeit gilt da anderen und neuen Themen.
Okay, und jetzt aus dieser Erkenntnis habt ihr nun welche Schlussfolgerung gezogen?
Auch das ist ja ein relativ komplexes Thema. Du sagtest es bereits, wir sind ja schon mittlerweile für 30% der Umsätze sind wir alkoholfrei. Das war sogar mal ein Tick mehr, aber wir haben ja letztes Jahr noch Mineralbrunnen in Berlin verkauft mit einigen Umsätzen dabei. Aber im Großen und Ganzen 1/3 der Umsätze sind alkoholfrei. Und bei der Spirituose sehen wir natürlich auch regional sehr große Unterschiede. Ich sag mal, das Thema Spirituosenvolumenentwicklung innerhalb der deutschen Grenzen, das ist sicherlich ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Wir sehen die Marktdynamiken der letzten 2 Jahre, die manifestieren sich, sie beschleunigen sich teilweise. Und ich glaube, man darf heute mit Fug und Recht sagen, dass es eine große Trendumkehr bei der Volumenentwicklung der Spirituose, ich sage jetzt mal, innerhalb der deutschen und westeuropäischen Grenzen wahrscheinlich nicht geben wird. Und dadurch, dass wir ein Unternehmen sind, was natürlich große, starke Wurzeln in Deutschland hat und auch in westeuropäischen Märkten, betrifft uns das im Kerngeschäft natürlich sehr. Und damit war auch klar, dass wir für die Berentzen Evolve 2030 neue Wachstumsquellen erschließen müssen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in neue Portfolios vordringen, neue Innovationen vordringen und neue Kategorien vordringen wollen.
Okay, das heißt jetzt konkret, welche Konsequenzen habt ihr nun abgeleitet, die nun in welche Maßnahmen münden sollen?
Ja, das eine ist, wenn man sich Berendsen Evolve 2030 genau anschaut, dann ist das eine Thema natürlich ganz klar das Thema Innovation und wo Innovationen entstehen. Hier reden wir sehr viel von alkoholfreien Getränkemarkt, wo wir rein wollen. Wir reden über Functional Lifestyle Drinks, wo wir rein wollen. Wir reden auch über eine Gebinde-Diversifizierung. Haben wir ja schon gestartet mit der Mio Mio Dose zum Beispiel. Mhm. Wir reden aber auch davon, und jetzt spreche ich mal stärker in der Bereich der Spiritose, dass wir uns schon auch international viele Regionen und Märkte angeschaut haben, wo wir glauben, dass wir mit der Spiritose noch sehr gut wachsen können. Mhm. Allerdings ist dieses Wachstum ganz stark abhängig von unserem Bereich der Premium-Handelsmarke, wo wir, wie gesagt, in einigen Regionen dieser Welt noch viele Opportunitäten sehen.
Okay, und wenn wir jetzt auch über das Thema Innovation sprechen, wie ist denn da jetzt dein Eindruck auch generell jetzt im Getränkemarkt? Also ich meine, irgendwo von der Marktforschung auch gehört zu haben, dass jetzt gerade im Beverage-Bereich die Innovationsvielfalt gar nicht so hoch sei. An was liegt das denn? Liegt das an der Gebindeform oder an den Getränken? An was liegt das?
Es ist immer die Frage, wie ich Innovation letztendlich auch definiere. Ne? Sind Innovationen die völlig neuartigen Getränke, die ich vorher noch nie gesehen habe? Ist Innovation auch ein Stück weit ein Neuprodukt oder ist es eine neue Verpackungsform oder ist es denn auch eine Geschmacksvariante? Ich sehe den Getränkemarkt deutlich innovativer aktuell. Es wurde in den letzten Jahren wahnsinnig viel ausprobiert. Ich sag mal, im Ready-to-Drink-Markt ist sehr viel passiert. Im Functional-Lifestyle-Drink-Markt ist viel passiert. Das hat oftmals immer noch nicht die große Größe. Oftmals ist auch der Schritt in den Massenmarkt noch nicht immer gelungen. Da gibt es auch viele Beispiele für Direct-to-Consumer oder Startups, die sich noch in kleinen Gewässern bewegen. Aber wir sehen ganz klar die Signale, dass sich in diesen neuen Kategorien, dass wir bald so einen Tipping Point erreichen, dass diese neuen Kategorien auch den Weg in den Massenmarkt finden. Und deswegen ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, da rein zu innovieren.
Okay, jetzt hast du vorhin auch vor allem über Handelsmarken auch gesprochen. Aber ihr habt ja nicht nur, starke Handelsmarken. Auch im Hintergrund gibt es ja ein tolles Unternehmen, Papst & Richards, die sehr, sehr stark sind. Ihr habt aber auch starke Marken wie jetzt Pushkin, wie natürlich auch Berendsen. Macht ihr das von den Marken abhängig oder macht ihr das von den Segmenten abhängig?
Beides. Wir haben ja immer schon gesagt, dass die Kernmarken im Markenspiritosenbereich bei uns klar die Marken Berendsen und Pushkin sind. Mhm. Bei Berendsen sehen wir auch noch wahnsinnig viele Wachstumschancen, wenn es um Themen geht wie die Eventisierung unserer Vermarktung. Mhm. Also das ganze Leben eventisiert sich ja gerade. Das heißt, viel zielgerichteter auf saisonale Highlights zu gehen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr mit so einem Berendsen Minis einen riesen Wachstum zu Karneval erzeugt. Und wir glauben, dass wir sozusagen auch mit Limited Editions, mit saisonalen Höhepunkten noch viel stärker sozusagen das Eventisieren des Konsums noch kapitalisieren können, indem wir zielgerichtet Geschmacksvarianten, neue Verpackungsformen auch bei den Kernmarken noch launchen können. Und da sehen wir auch gute Signale.
Okay, also es ist praktisch so, ich denke auch so ein bisschen an Party-Spirituose, ne? Genau. Also Kleiner Feigling und Co., ja, die sich ja auch in dem im Segment tummeln.
Dieses Jahr zu Karneval haben wir mit den Berendsen Minis zur Karnevalssaison 80% Umsatzplus gehabt. Und weil natürlich viele unserer Kunden das Thema Eventisierung auch verstanden haben und dann natürlich auch zu dem Zeitpunkt auch promotional diese Produkte inszenieren. Wir sind in neue Verpackungen gegangen. Wir haben den Berendsen Gürtel. Nächstes Jahr kommen die Berendsen Hosenträger für Minis. Also man muss schon die Eventisierung auch im Produkt und in der Verpackung mitspielen. Und dann gibt es durchaus auch in einem Markt wie Deutschland, der ja eigentlich gerade eher gebeutelt ist, gibt es noch deutliche Wachstumschancen.
Okay, und jetzt lass uns auch nochmal über die Marke Pushkin sprechen, die ja vom Namen her wirklich stark ist, aber es ist ja in letzter Zeit auch etwas ruhiger geworden um die Marke. Was passiert mit dieser Marke?
Wir sind gerade dabei, das Thema Pushkin und das Thema Wodka sehr intensiv zu untersuchen, weil wir glauben, dass es gerade auch im Wodka-Bereich einen Shift gibt im Markenimage. Der Markt dominiert sich ja im Volumen noch sehr stark von alten Wodka-Codes. Das ist dann oftmals eine Zwiebelturmflasche. Es ist diese dominierende Farbe blau. Es hat ja doch auch teilweise russische oder polnische Herleitung auch in der Designsprache. Und dann gibt es halt neuartige Wodkas, die deutlich mehr auf, ich sag mal, Vorzeigbarkeit und modernere Designcodes gehen. Und wir sind mittendrin dabei, das auch für die Marke Puschkin zu überprüfen, inwiefern muss sich eigentlich der Gesamtauftritt der Marke völlig neu inszenieren, um sozusagen aus einer starken Marke Puschkin, die ja noch ein starker Anker sozusagen in der im Spirituosenmarkt ist, wie kann man das sozusagen übersetzen in diese Marke? Und da wird sicherlich in 2026 auch was kommen.
Okay, und jetzt ist dieser Name Puschkin ist natürlich auch ein bisschen russisch angehaucht. Ja. War das gut oder war das schlecht?
Das ist gut, weil ich sag mal, jetzt kann man sagen, okay, Puschkin klingt sehr russisch, hat Russland eigentlich gerade ein Thema, aber natürlich muss man betonen, wir sind eine Berliner Marke seit 1929. Das wird in Deutschland alles produziert. Puschkin ist natürlich, auch wenn man sich damit beschäftigt, als Person eigentlich sehr positiv konnotiert. Und jetzt würde ich sagen, wenn man den starken Markennamen Puschkin behält, aber ich sag mal, in der Designsprache, im Auftritt, in der Flasche sich quasi moderner inszeniert, dann halte ich das Thema Puschkin für überhaupt gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Mhm. Sondern dann, ich glaube, profitieren wir wirklich von einem starken Markennamen, der sich dann irgendwann am nächsten Jahr in der Lage sieht, sich neu in der ganzen Ansprache des Konsumenten zu inszenieren.
Okay, jetzt haben wir zumindest mal AFG-Seite beobachtet. Wir haben auch über die Spirituosen-Sparte auch gesprochen. Jetzt lass uns mal auf die Trends schauen. Welche neuen Trends will denn das Unternehmen nun in den kommenden 5 Jahren verfolgen?
Ja, genau. Ich habe ja eben schon gesagt, ich halte den ganzen Bereich wir nennen sie Functional Lifestyle Drinks, also im AFG-Bereich, also tatsächlich Produkte, die einen ganz klaren funktionalen Benefit haben. Und hier reden wir über viele Themen, die es heute schon gibt. Es kann Elektrolyte sein, es kann Koffein sein, es kann Ballaststoffe sein, es kann Proteine sein.
Pflanzenbasiert?
Pflanzenbasiert natürlich auch. Auf jeden Fall. Pflanzen- und Kräuterbasiert natürlich. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viel, was gerade entsteht. Mit dem Thema beschäftigen wir uns gerade ganz intensiv und haben auch schon das eine oder andere in der Pipeline, was wir vorbereiten, weil ich davon überzeugt bin, dass dieser Tipping Point in den Massenmarkt durchaus gelingen kann. Wir sehen das ja auch bei anderen Kategorien im Lebensmitteleinzelhandel, wo das gelungen ist. Reden wir mal über die Riegel, ja, oder über andere Themen. Das ist sicherlich bei AFG ein großes dominierendes Thema. Wie kann man eigentlich Functional Lifestyle Drinks kreieren? Und damit sage ich auch vor allen Dingen in neuen Marken. Ich bin kein Freund davon, dass ich immer die gleichen Markennamen oben drauf schreibe und unter diesen Markennamen alles innoviere, was ich innovieren kann, weil ich glaube, das würde nicht zu besonders viel Glaubwürdigkeit.
Okay. Das heißt, also wir können dann von euch auf jeden Fall auch erwarten, dass es neben Mio Mio eventuell eine neue AFG-Marke gibt.
Das ist das Ziel, ja. Also ich bin nochmal, ich bin kein Freund davon und man sieht es im Markt häufig, dass unter einem, natürlich ist es immer die Frage, ich habe einen sehr starken Markennamen, damit gehe ich mit sehr viel Markenkapital in einen neuen Bereich rein. Auf der anderen Seite steht dieser Markenname manchmal sehr deutlich für eine gewisse Produktgattung. Und natürlich muss sich jedes Unternehmen die Frage stellen, neue Inszenierung mit all den Kosten, die ich habe, eine Marke aufzubauen oder profitiere ich von einer sehr bekannten Marke, weiß aber, dass die Marke vielleicht ein bisschen verwässert wird oder vielleicht nicht die Kompetenz in einem neuen Kategoriebereich hat, wie ich es gerne hätte. Und deswegen ist das natürlich immer eine Fragestellung, mit der sich Unternehmen beschäftigen müssen. Wir beantworten sie so, der echte Functional Lifestyle Drink sollte bei uns eine neue Marke sein, ja.
Okay, und muss jetzt auf die kommende Frage nicht antworten, aber wie bewertest du jetzt praktisch von Gerold Steiner den Move zu sagen, wir gehen das mit Functional Drinks an den Markt?
Wie gesagt, ich habe
auch eine starke Dachmarke, ne?
Ja, ist eine starke Dachmarke. Wir haben ja in der Vergangenheit, ist ja nicht der erste Move unter Gerold Steiner. Mhm. Wir haben ja auch schon mal andere Kategorien probiert unter Gerold Steiner. Wir sehen das ja auch am Markt, dass natürlich die Unternehmen versuchen, ihre starke Hausmarke sozusagen dafür zu nutzen, auch den Zugang zum Markt zu beschleunigen, vielleicht auch das offene Ohr beim Händler auch zu beschleunigen oder zu vergrößern. Manchmal, glaube ich, gibt es Unternehmen, die das besser machen. Manchmal habe ich das Gefühl, gibt es Unternehmen, die der Marke dann zu viel zutrauen, weil sie der Marke sozusagen in dem Brandstretch mehr zutrauen, als ich als Außenstehender ihnen vielleicht zugetraut hätte. Das ist eine von Fall-zu-Fall-Frage. Und deswegen ist es immer ein Abwägen. Und in unserem Fall glauben wir, wenn wir in den richtigen Functional-Lifestyle-Drink-Bereich gehen, mit den ganzen neuen Themen, und wir reden ja über Inhaltsstoffe, die auch eher aus dem Supplementbereich kommen, dann glauben wir, dass wir da in einer glaubwürdigeren Rolle sind, wenn wir das auch mit einer neuen Marke verbinden.
Okay. Und jetzt, welche Auswirkungen wird es denn auf das Kerngeschäft und die Sortimentspolitik des Unternehmens haben jetzt insgesamt? Wollt ihr noch weniger Alkohol machen und noch mehr alkoholfreies, oder wie weit soll das gehen?
Naja, ich sag mal, es kommt ja mal ein bisschen darauf an, wo kategorisiere ich die Innovation rein. Wir haben ja auch bei Berendsen Evolve 2030 von alkoholreduzierten oder alkoholfreien Themen in der Spirituose gesprochen. Und damit meinen wir ausdrücklich nicht der Gin, der kein Alkohol hat, oder der Wodka, der kein Alkohol hat. Zu diesem Thema hatte ich mich vor Jahren schon klar positioniert und gesagt, ich traue dem nichts zu, und ich sag mal, der Marktanteil heute zeigt mir eigentlich, dass ich recht behalten habe. Ich glaube,
aber der Hype ist groß, ne?
Der mediale Hype ist groß. Ja, das ist,
aber wir waren es nicht.
Nee, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich finde ja auch gut, wenn neue Trends auch medienmäßig starken Resonanzkörper haben. Wir sehen nur gerade nach 5 Jahren, gucke ich auf die Absatzdimension, auf die Umsatzdimension, und das ist natürlich verschwindend gering.
Ja.
Und das, was für mich noch viel entscheidender ist, ist die Wiederkaufsraten. Die Wiederkaufsraten sind auf gut Deutsch gesagt erbärmlich in den meisten der Fällen. Das heißt einfach, dass offensichtlich die Produkte auf der Zunge eben dann doch nicht so überzeugen. Das treibt mich darin, nicht in das gleiche Horn zu blasen und sagen, ich mache jetzt einen Gin alkoholfrei und einen Rum alkoholfrei.
Also was ja vielleicht auch, sage ich mal, auch so ein bisschen an der Erwartungshaltung auch liegt, ne? Also wenn du eine echte Spirituose jetzt mit einem alkoholfreien Destillat vergleichst, hast du ja als Verwender hast du ja eine Erwartung an der Spirituose, es brennt im Hals, es brennt auf der Zunge, das hast du ja irgendwie auch alles da nicht, glaube ich, beim alkoholfreien Destillat. Das wird, glaube ich, überschätzt, oder?
Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Themen. Das eine ist klar, Alkohol ist in dem Fall ein sehr starker Geschmacksträger, und er gibt dem Produkt auch oftmals einen sehr klaren Charakter. Und das zweite ist auch das Preisbild. Also alle, die ich da so sehe, versuchen ja Line Price zum Spirituose zu sein. Und ich glaube, der Verbraucher ist mittlerweile sehr gut informiert. Der weiß, dass es eine hohe Alkoholsteuer gibt. Der weiß, dass der Alkohol auch ein teurer Wertgegenstand sozusagen innerhalb der Rezeptur ist. Und da fühlt sich vielleicht der eine oder andere Verbraucher auch ein bisschen veräppelt in dem Preisbild. Aber ich will auf was anderes hinaus. Ich sehe in dem Bereich durchaus Chancen für Alkohol reduziert oder auch alkoholfrei, aber nicht in dem klassischen Sinne, dass ich bekannte Spirituosen alkoholfrei mache, sondern eher, welche Produkte muss ich eigentlich entwickeln, um in den Verwendungsanlass der Spirituosen reinzukommen, ohne dass ich jetzt eine klassische Spirituose bin. Und ich habe ja in meinem Pressestatement auch gesagt, es gibt ja mittlerweile kräuterbasierte Getränke auf GABA, die auch bewusstseinserweiternd sind, die aber kein Alkohol haben, die aber in der ganz neuen Konfiguration des Getränks nicht die alkoholfreie Variante von X ist, sondern die einfach einen ganz neuen Angang in den Markt sucht und damit sozusagen in die Verwendungsanlässe der Spirituosen geht, ohne einen Abklatsch einer bekannten Gattung zu sein.
Und eventuell vielleicht, obwohl sie alkoholfrei sind, auch eine Wirkung erzielen?
Ja, das sehen wir ja heute, also um ehrlich zu sein. Man darf nicht ganz vergessen, wir reden immer von einer Gesellschaft, die komplett alkoholfrei unterwegs ist, aber viele erschreckende Zahlen aus anderen Bereichen, Klammer auf Drogen, Klammer zu, sind auf einem All-Time-High. Das heißt, jetzt zu behaupten, die Leute sind nur noch asketisch unterwegs und verzichten auf alles, das ist ein Irrglaube, sondern das Thema der, ich sage jetzt mal Bewusstseinserweiterung, das klingt ein bisschen hochgegriffen, aber das Thema, ich trinke was und habe auch eine Wirkung in irgendeiner Form, das ist durchaus noch relevant unseres Erachtens, aber es muss halt nicht immer, diese Wirkung muss halt nicht immer von dem Alkohol herkommen, und deswegen gibt es da vielleicht auch neue Felder, die man bedienen kann.
Okay, also ich bin ja sehr gespannt, was dabei rauskommt. Klingt sehr spannend. Jetzt lass uns mal auf die große AFG-Marke Mio Mio zurückkommen, die wir vorhin ja auch schon angesprochen haben. Was ist denn da noch möglich? Was habt ihr da noch vor im Blick auf die Zukunft?
Ja, ich sag mal, mit Mio Mio haben wir natürlich noch viel vor. Wir haben ja auch eine gute Reise jetzt hinter uns. Mio Mio ist 2012 gelauncht und das ist immer sehr nachhaltig. gewachsen und hat auch immer eine Schippe draufgelegt, ohne dass wir jetzt quasi wie andere völliges Overspending betrieben haben. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr organisches Wachstum. Die Nachfrage ist gut. Wir haben jetzt eine Dose gelauncht. Wir haben vor allen Dingen vor, natürlich wachsen auch beim AFG, das sehen wir auch gerade in den Märkten, die Bäume nicht in den Himmel, auch auf dem deutschen Markt. Aber wir haben jetzt schon die ersten zarten Versuche gemacht mit Mio Mio in europäischen Nachbarländern. In Polen sind wir schon ganz gut vertreten. In Holland noch klein und zart. Wir sind jetzt gerade angefangen, national bei Carrefour in Belgien gelistet mit Mio Mio. Und wir versuchen natürlich in den nächsten Jahren vor allen Dingen europäische Auslandsmärkte ins Visier zu nehmen, sodass wir auch das Markenwachstum Mio Mio auch aus europäischen Nachbarländern generiert werden soll. Und deswegen glauben wir, dass wir die Marke noch gut zum Wachsen kriegen können oder weiterhin auf Wachstumskurs halten können.
Und national auch noch? Habt ihr da noch?
Die Dose eröffnet uns da ja ganz neue Kanäle. Wir haben ja in der Strategie Berentzen Evolve 2030 vor allen Dingen neben Innovation ja auch ganz klar auf neue Touchpoints und Verkaufsstellen geachtet. Also wir sind ja als Berentzen noch sehr dominierend im klassischen LEH-Massenmarkt unterwegs. Wir sind durch die Gebindestrategie, die wir vor der Dose hatten, natürlich auch sehr LEH-lastig gewesen. Mhm. Aber mittlerweile mit der Dose, wir haben jetzt Kontaktstrecke in die Tankstelle, in die Kioske, in die Vendingmaschinen und
Impulskanäle.
Wir haben eine nationale Listung bei Rossmann mit der Mio Mio Dose. Wir sind bei Müller, wir sind bei Butnikowski. Also es eröffnen sich ganz neue, wichtige Touchpoints, weil das Leben wird immer mobiler und die kleinen Kioske oder die Kleinfläche wird immer mehr zum On-the-Go-Versorger. Und da wollen wir natürlich noch viel intensiver rein und das gelingt uns sicherlich auch durch die Dose weiterhin.
Welche Rolle spielt dann für euch die Gastronomie? Insgesamt? Also nicht nur was Mio Mio angeht, auch für Spirituose?
Ja, wir sind ja, also umsatzmäßig ist die Gastronomiekanal so circa 15%. Also wir sind jetzt nicht der Top-Gastro-Player. Wir sind eher, wenn wir das jetzt auch als, ich sag mal, Gastronomie bezeichnen wollen, wir sind eher bei den Brauchtümern und Festen, also die Schützenfeste, die Stoppelmärkte, Oktoberfeste und sowas. Da sind wir, sind wir stark unterwegs. In der ganz klassischen Szene-Gastronomie sind wir in der Spirituose noch klein, da gibt es vielleicht die eine oder andere Ambition auch, aber das bleibt ein kleinerer Kanal. Bei Mio Mio haben wir schon die Ambition, dass wir in die Szene Gastronomie kommen. Das gelingt uns ja auch immer mehr in Clubs etc. Da sind wir noch nicht ganz so weit durchgedrungen, wie wir es gerne hätten. Ich finde, das Thema Mate in der Szene Gastronomie kann noch viel mehr Bedeutung gewinnen. Darauf wollen wir uns weiter fokussieren und dann spielt der Mio Mio sicherlich auch eine Rolle.
Okay, aber wenn ich das richtig rausfilter, ist es ja so, dass du da jetzt mehr über die Individualgastronomie sprichst und weniger über die Systemgastronomie. Spielt die keine Rolle für euch?
Ja, wir haben die Systemgastronomie, doch, wir sind ja in der Systemgastronomie auch unterwegs. Wir dürfen da ja auch als Vertriebspartner von Sinalco arbeiten, deswegen adressieren wir ja auch viel Systemgastronomie. Und natürlich nehmen wir Mio Mio da mit. Jetzt muss man sagen, ist Mate immer noch eine trendige Nische, wenn man jetzt mal auf die Gesamtgröße guckt versus anderer Mainstream-Segmente. Und natürlich ist die Systemgastronomie dann vielleicht jetzt noch, sind die Türen noch nicht ganz so weit aufgestoßen wie vielleicht in der Szene-Gastronomie. Ich glaube, es passiert da auch, wie bei vielen anderen Themen, die Szene-Gastronomie ist so ein Brand-Building-Kanal für uns und da wollen wir fokussiert rein. Aber die Systemgastronomie ist sicherlich auch reif für eine Mate in ihrem Portfolio und daran werden wir arbeiten.
Naja, auch vor allem für die Marke Mio Mio, denke ich. Ne? Also ist das ein guter Kanal und vor allem ist die Marge da ja richtig gut noch, ne? Bei
ja, ich sag mal, die Marge, es kommt darauf an, was muss man nachher alles von der Marge bezahlen. Natürlich die Marktbearbeitung der Gastronomie ist teurer. Aber klar, der Kanal ist wichtig, der ist strategisch wichtig, er ist ein Wachstumskanal und deswegen bleiben wir natürlich dran. Wir können natürlich auch noch über Citro Casa sprechen, Pierre.
Ja, können wir auch gerne.
Du bist ja jetzt quasi mit der Bärensgruppe zwei Drittel durch und jetzt vielleicht, weil
ja,
das Thema Citro Casa ist für uns ein sehr, sehr wichtiges in der Gruppe. Es hat auch eine Sonderbedeutung. Ja. Es ist ja nicht aus unserem Kerngeschäft mal entstanden, sondern als strategischer Satellit. Es ist ein sehr attraktives Geschäft für Handel, für Gastro und für uns natürlich auch, weil es einen viel internationaleren Footprint hat. sicherlich auch gelitten jetzt durch die ganzen Corona-Verwerfungen etc. und Personalmangel am Storefloor. Und natürlich sind das Maschinen, die auch gereinigt und geserviced werden müssen. Deswegen war natürlich die Topline-Entwicklung der letzten 5 Jahre nicht unseren Vorstellungen entsprechend. Da gab es doch einige Barrieren marktseitig. Aber es ist nach wie vor ein spannendes Thema. Es macht Tick in the Box in allen Trends. Gesund, nachhaltig, frisch gemacht. Es ist ein super Geschäftsmodell für jeden Händler. Wir gehören immer zu den Top 5 profitabelsten Quadratmetern im Handel. Und deswegen glauben wir, dass wir sowohl national, aber eben auch international mit dem Geschäftsbereich noch gut wachsen können. Und deswegen ist es für uns, gehört auch zur spannenden Reise für Behrens in den nächsten 5 Jahren dazu, um uns weiterhin da auch breit aufzustellen.
Konkretisier das mal bitte. Welchen Mehrwert hat denn ein Händler, wenn er sich Cetocasa jetzt zum Beispiel in die O&G-Abteilung stellt?
Also wir haben ja einige Referenz. Wir sind ein ganz starker Kunde zum Beispiel von der ersten Stunde von Spar in Österreich. Das ist sozusagen ein Kunde der ersten Stunde.
Und ein guter.
Ein sehr guter, nur mal als Info, ich sag mal, bei Spar am Schottentor, das ist der Vorzeige Spar in Wien, da sind unsere Cetocasa-Produkte der Top-Selling-Artikel vom gesamten Markt. Also ich rede nicht über Getränke, ich rede über den gesamten Markt.
Okay.
Wenn man es gut betreibt. Das heißt, mit anderen Worten, was sind die Vorteile? Erstens, ich unterstütze den Erlebniseinkauf. Ich unterstütze mich als absoluten Frischexperten, weil frisch gemacht, frisch gezapft, selber gezapft. Das dritte ist, ich bringe eine sehr gute Marge in einen Produktbereich rein, der quasi in einem Consumer Pack Goods Bereich eine sehr enge Marge hat. Wir kennen die ganzen Diskussionen rund um O-Saft, Tetra Pack etc. Da ist weder Marge für den Händler noch für den Hersteller drin. Ja. Das heißt, wir bringen in einer Kategorie, die in den Margen sehr knapp sind, die einen wahnsinnig hohen Promo-Anteil hat, biete ich dem Händler deutlich bessere Margen an. Und ich glaube, das lohnt sich, da reinzuschauen. Klar, wir wissen, dass heute der Händler sehr viele Themen hat mit Servicekräften am Storefloor. Das ist ein großes Thema. Natürlich muss unsere Maschine zwischendurch mal gereinigt werden. Man muss Orangen nachfüllen. Und das ist aktuell noch eine Barriere. Aber wenn man bereit ist, das zu tun, ist es ein absoluter Margenbringer.
Absolut. Und es ist ja auch SB, also Selbstbedienung. Es ist also jetzt nicht so erklärungsbedürftig, dass der Kunde Angst haben müsste vor dem Gerät, oder?
Nein, und die Geräte haben sich ja weiterentwickelt. Die Geräte sind digitalisiert. Man hat ein Touchscreen, man hat ein Video, wie es funktioniert. Man kann sich über Touchscreen bedienen. Das nächste, was kommen wird, ist ein elektronischer Zapfhahn für diejenigen, die Angst haben, selber den Knopf zu drücken und vielleicht spritzt das auf meine Kleidung oder so. Dazu wird es jetzt auch, oder gibt es jetzt mittlerweile schon einen elektronischen Zapfhahn, dass ich die Bedienung komplett übers Display mache. Auch da gibt es viele Innovationen und Features, die diesem Thema Rechnung tragen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, uns nicht anzuhören.
Okay, dann auf jeden Fall nochmal vielen Dank für den Hinweis schon mal, was Cetocasa angeht. Hat sich gelohnt, inhaltlich. Jetzt nochmal auf das mittelfristige Ziel. Was habt ihr euch da vorgenommen?
Genau, wir haben ja gesagt, dass wir bis 2030 eigentlich die 200 Millionen Umsatzmarke durchbrechen wollen. Wir hatten im Jahr 2024 182 Millionen. Das ist jetzt, wenn man ein paar Inflationseffekte reinnimmt, der nächsten 5 Jahre gar nicht so dramatisch viel. Man darf nicht ganz vergessen, dass wir natürlich letztes Jahr noch die Umsätze des Brunnenbetriebs im Berliner Raum noch drin hatten. Also da werden uns 8 bis 10 Millionen Euro fehlen. Also starten wir eigentlich quasi von der neuen Basis, die da ungefähr 170 plus ist. Jetzt haben wir gerade einiges an Verwerfungen auf dem Spirituosenmarkt in Deutschland. Das sehen wir ja auch in den Kategorien. Deswegen bleibt das Ziel sehr ambitioniert. Wir glauben aber, dass die neuen Themen, gerade das Internationalisierung, Mio Mio, europäisches Ausland und die neuen Themen gute Wachstumspotenziale haben und vor allen Dingen auch sehr profitable Wachstumsmöglichkeiten haben. Und deswegen haben wir im gleichen Atemzug gesagt, dass dann auch ab 2030 die EBIT-Marge bei 8% und drüber sein soll. Wir kommen ja aus 2024 von knapp 6, da haben wir noch einen Weg zu gehen. Deswegen sind die Ziele natürlich ambitioniert, aber so soll die Strategie auch sein. Sie soll ambitioniert für uns sein.
Okay, da würde mich dann auch nochmal das Thema Kommunikation interessieren. Gibt es da auch einen Move, den ihr da macht? Also jetzt weniger die klassischen Kanäle. Seid ihr mehr auf TikTok unterwegs? Seid ihr dort, wo sich vor allem auch die Gen Z bewegt, ja, also auch andere Zielgruppen bewegen?
Ja, das machen wir sehr stark. Ja, das machen wir sehr stark abhängig von den Produkten und von der Marke. Bei Berntsen hatten wir dieses Jahr eine Kampagne, die war sowohl digital, soziale Medien, aber eben auch im Bewegtbild, klassisch TV, aber auch Streaming und so weiter. Das heißt, weil die Marke Berntsen durchaus noch sehr viel ältere Verwender oder Käufer hat, also durchaus auch 30, 40 und 50 plus, haben wir gesagt, da müssen wir auch in ein sehr breites Medium gehen, weil die Streuverluste da relativ gering sind, weil Berntsen eine sehr breite Verwenderschaft hat. Bei Themen wie Miu Miu waren wir ausschließlich digital unterwegs. Das macht auch Sinn bei der jungen Zielgruppe. Und das Innovationsthema der Zukunft wird darüber entscheiden, welche Kanäle wir nutzen. Aber natürlich wird es immer digitaler werden. Digital heißt in diesem Fall aber auch Streamingdienste, On-Demand, soziale Medien etc.
Okay. Und aber so die klassischen Kanäle, die werden weiter von euch noch bespielt oder nicht?
Ja, die werden bespielt, klar.
Aber nicht mehr in dem Umfang und dem
Ausdruck. Die Frage ist ja, was sind heute noch klassische Kanäle? Also ich glaube,
also ich sag mal ARD, ZDF,
TV. Nein. Ja. Das wird sich deutlich reduzieren. Wie gesagt, wir hatten bei Berntsen ein paar, ich sag mal, Hotspot-Platzierungen auch auf ProSieben bei wichtigen, bei Sendeformaten wie Wer steht mir die Show, weil wir wissen, das zieht schon noch mal jüngere Leute ran. Das wären wir dann schon selektiv, dann sind wir da reingegangen. Im Großen und Ganzen wird die Welt immer digitaler, Social Media ist digital, Streamingdienste sind digital, deswegen auch Fernsehen ist ja digital. Ja, also die Fernsehgeräte sind digital vernetzt. Das heißt, ich kann auch regional Fernsehspots ausschalten. Also digital ist sowieso alles.
Okay. Na dann. Jetzt muss ich noch zum Abschluss eine Frage stellen, was auch die Marke Miu Miu angeht, die du ja gerade noch erwähnt hast. Wie geht es denn da nun im Rechtsstreit mit der Paulaner Brauereigruppe weiter?
Also im Prinzip gibt es ja keinen neuen Status seit meinen letzten Einlassungen dazu. Und meine Einlassung war ja vor allem auf LinkedIn, wo ich das Scharmützel sozusagen ein bisschen, auch mit dem Augenzwinker natürlich in die breite Sichtbarkeit gebracht habe. Nein, also wir fühlen uns immer noch im Recht. Wir sind ganz stark überzeugt davon und nicht nur wir, sondern auch Markenrechtler und gute Anwälte sind der Meinung, dass das Miu Miu Design, der Auftritt, eine sehr starke Eigenständigkeit hat. Es gibt hier keine Verwechslungsgefahr und auf diese Einschätzung stützen wir uns. Deswegen sind wir in Berufung gegangen. Das Verfahren läuft. Wir haben keinen Termin oder wir wissen auch nicht, wie lange das Oberlandesgericht ist. Es ist ja in diesem Fall jetzt als Instanz, wie lange sie noch dafür brauchen werden. Wir rechnen irgendwann im Laufe des Quartals 1, 2026 mit dem Ergebnis und dann werden wir dieses Ergebnis auch aufrecht und mit Graben, Rückgrat akzeptieren und aufnehmen. Wir trauen uns gute Gewinnchancen zu und wenn es nicht so sein sollte, ist es halt nicht so, aber so ist es im Leben. Man kämpft für sein Recht und manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. In diesem Fall sind wir wahnsinnig optimistisch und deswegen gehen wir mit einem guten Gefühl in die Weihnachtsferien.
Wunderbar. Danke dir für das Gespräch und für dieses, für dieses abschließende Zitat.
Ja, vielen Dank, Pierre. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss, Olli.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.